Hallo und herzlich willkommen bei Selbstbewusste KI, dem Forschungspodcast an der Grenze zwischen Mensch und Maschine.
Wahrscheinlich sind wir in der Lage, eine unkontrollierbare KI zu bauen, zumindest theoretisch, bevor wir dieses Problem gelöst haben. Und dann ist für mich die einzige Konsequenz, wir dürfen das nicht tun. Und so verstehe ich dann auch den Aufruf des Future of Life Institutes und aller, die da unterzeichnet haben. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht den zweiten Schritt vor dem ersten tun, dass wir nicht eine KI entwickeln, die uns außer Kontrolle gerät, ohne dass wir wissen, welches Ziel wir ergeben müssen.
Mein heutiger Gast kommt ursprünglich aus Westfalen. Er studierte Betriebswirtschaft und promovierte bereits in den 80er Jahren über Anwendungen künstlicher Intelligenz. Damals waren Expertensysteme der Stand der Kunst. In seinen Adern fließt Unternehmerblut. Er war viele Jahre in der Strategieberatung tätig, leitete Unternehmen in verschiedenen Branchen, gründete erfolgreich eigene Firmen und er schreibt. Er hat schon mehr geschrieben, als andere in ihrem Leben lesen werden. Sein Genre sind Welten, in denen Menschen mit Technik konfrontiert sind, oft damit beschäftigt, die Kontrolle nicht zu verlieren. Dabei greift er den technischen Entwicklungen immer etwas voraus. Er zeigt seiner Leserschaft, was uns entgleiten könnte und auf welche menschlichen Stärken es ankommt. Dies macht er unter dem Pseudonym Karl Olsberg. Ich spreche heute mit seiner bürgerlichen Identität. Herzlich willkommen, Karl Ludwig Max Hans Freiherr von Wendt.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Herr von Wendt, in Ihren Romanen sind die Menschen oft davor, ja, sich selbst zu vernichten. Oder es entgleitet ihnen fast, manchmal doch, dann kriegen sie die Kurve oder auch nicht. Warum schreiben Sie solche Geschichten? Was ist Ihr Antrieb?
Ja, da kommen eigentlich zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite habe ich mich schon seit frühester Kindheit für die Zukunft, für Science Fiction interessiert, habe viel gelesen und mir immer ausgemalt, wie die Zukunft mal sein wird. Und habe dann so ab Anfang der 2000er gemerkt, dass die Zukunft vielleicht doch ein bisschen schneller auf uns zukommt, als wir vielleicht vorbereitet sind. Und das hat mir zu denken gegeben. Das heißt, mir geht es auch ein bisschen darum, sozusagen Zukünfte abzutasten, wenn man so will, und zu überlegen, was könnte das für uns bedeuten. Vielleicht auch ein bisschen zu mahnen und zu warnen, besonders dann, wenn ich das Gefühl habe, wir laufen in die falsche Richtung. Das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, ich möchte natürlich einfach unterhalten. Und zu einer guten Unterhaltung gehört, dass es spannend ist, dass ein Konflikt da ist, dass es irgendwelche Bösewichte gibt, sei es auch nur eine KI. Und dass natürlich am Ende der einsame Held kommt und die Welt rettet. Wobei das manchmal auch nicht passiert, aber meistens gehört das halt zu so einer Science-Fiction-Geschichte auch mit dazu, dass die irgendwie gut ausgeht. Und deswegen darf man das natürlich nicht zu ernst nehmen, was ich in meinen Büchern schreibe. Wenn ich jetzt versuchen würde, eine realistische Zukunftsschilderung zu machen, würde die sicherlich anders aussehen als das, was in meinen Romanen passiert.
Und wäre vielleicht auch nicht so spannend und nicht so fesselnd. Aber diese Linie, dass die Menschen sich auf Dummheiten einlassen, die zieht sich ja durch. Mhm. Also ich denke manchmal an den Zauberlehrling. Ja? Wenn ich Ihre Bücher lese oder mir die Hörbücher anhöre auf langen Strecken, ist das oftmals ja nicht nur unterhaltsam, sondern manchmal auch etwas furchteinregend, vor allem die Stelle, an denen dann der Meister die Szene verlässt und der Zauberlehrling sich selbst überlassen bleibt. Mhm. Ist das denn auch eine Sichtweise von Ihnen auf die Welt? Weil man könnte ja gegenüberstellen, dass es in der Vergangenheit ja meistens nochmal gut gegangen ist und dass dieses Experimentelle, diese Neugier in gewisser Weise ja auch zum Menschen dazugehört. Also Grenzerfahrungen zu machen, mit dem Feuer zu spielen, manchmal vielleicht über die Grenze hinaus zu sein. Also die Grenzziehung ist ja auch etwas, was aus unserer Vorstellung hervorgeht. Die Grenze als solche ist dialektisch gesehen ja immer auch über sich selbst hinaus. Also das Jenseits ist ja mitgedacht und auch für viele faszinierend. Also ist für Sie der Mensch eher so ein Mängelwesen oder jemand, der oder die Anleitung braucht, einen Aufpasser braucht? Ist das Ihr Menschenbild?
Nee, ganz im Gegenteil. Ich befürchte so ein bisschen, dass wir dabei sind, uns immer abhängiger zu machen von der Technik, die wir immer weniger verstehen. Ich glaube, das gilt jetzt nicht nur für KI, das gilt für ganz viele Bereiche. Und das nimmt uns eigentlich immer mehr Entscheidungsfreiheit weg. Das ist die Gefahr, die ich sehe. Ich bin absolut dafür, dass Menschen ihr Leben selbst gestalten können, soweit das irgendwie geht, dass sie Freiheit haben, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können. und bin absolut nicht der Meinung, dass wir irgendwie einen zentralen Aufpasser brauchen, der dafür sorgt, dass wir keinen Unsinn machen. Das Problem ist natürlich, wir kommen aus einer ganz anderen Welt. Wir kommen quasi aus der Steinzeit mit unseren Gehirnen. Die haben sich ja in den letzten 20, 30.000 Jahren nicht wesentlich verändert. Die Welt allerdings von heute hat sehr wenig Ähnlichkeit mit der Welt von damals. Und das bedeutet, dass wir einfach viel mehr Macht haben, als sozusagen gut für uns ist, viel mehr weitreichende Entscheidungen treffen können, als unser Gehirn eigentlich verarbeiten kann. Und die Folgen sieht man ja, wenn man aus dem Fenster schaut. Klimawandel ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir sehr schlecht darin sind, langfristige Folgen unseres Handelns einzuschätzen und vernünftig mit einzubeziehen in unsere Entscheidung. Und wenn wir dann einmal auf diesem Pfad sind, ist es natürlich sehr, sehr schwer, da wieder runterzukommen. Deswegen bin ich, was KI betrifft, gerade bin ich der Meinung, dass wir jetzt besonders genau überlegen müssen, was wir da eigentlich tun. Denn zum einen könnte es passieren, dass uns das komplett außer Kontrolle gerät und wir eigentlich gar nichts mehr machen können. Und zum anderen kann es natürlich genauso wie beim Klimawandel Auswirkungen geben, die wir nicht bedacht haben. Und interessanterweise wussten das ja nicht nur Goethe schon mit seinem Zauberlehrling, sondern sogar schon die alten Griechen mit ihrem König Midas, dass man sich sehr vorsichtig sein muss, wenn man sich etwas wünscht, dass man sich sehr genau überlegen muss, was man da eigentlich haben will, weil das könnte ungeahnte Konsequenzen haben. Und dieses Denken, das ist eigentlich das, was ich in meinen Geschichten auch immer wieder gerne aufgreife. Überlegt euch, was ihr tut. Ich bin überhaupt nicht gegen KI, ich bin überhaupt nicht gegen Forschung oder Weiterentwicklung oder Ausprobieren oder Experimente. Ich habe sehr viele Experimente in meinem Leben gemacht und mache immer noch welche. Ich bin nur dafür, dass man das völlig planlos macht und bin dafür, dass man sich sehr genau überlegt, gerade dann, wenn es gefährlich wird, wenn man in Bereiche kommt, wo einem die Sache entgleiten kann und insbesondere, wenn man da auch noch die Verantwortung trägt, nicht nur für sich selbst, sondern für sehr, sehr viele Menschen.
Sie haben sich ja vor vielen Jahren selber mit KI-Systemen wissenschaftlich beschäftigt, mit Expertensystemen in den 80er Jahren. Also Sie wissen schon, worum es geht und sind auch heute eng am Puls der technischen Entwicklung. Also es geht Ihnen nicht nur um Metaphern zur KI, über Bilder, die man skizziert oder Marketingaussagen, sondern tatsächlich um die Systemkonzepte.
Richtig, ja.
Also um das, was in der Technik drinsteckt, ein Tiefenverständnis zu digitalen Systemen. Und Sie sind ja auch in KI-Communities weltweit ziemlich gut vernetzt. Vor allem in solchen Gruppen, die sich auch kritisch mit dem auseinandersetzen, was sie da selbst tun. Mhm. Und einige scheinen ja tatsächlich sehr alarmiert zu sein, das haben Sie eben schon erwähnt, und haben jetzt gerade in der vergangenen Woche ein Stoppschild hochgehoben. Das Future of Life Institute fordert ein Moratorium, so könnte man das, glaube ich, nennen. 6 Monate sollen mächtige KI-Systeme, insbesondere sprachtechnologische Systeme, nicht gefüttert werden. Wie schätzen Sie das denn ein? Was sind das für Leute, die das fordern und warum tun die das?
Also erstmal habe ich diesen Aufruf selbst mit unterschrieben. Ich zähle mich also zu den Leuten, die das fordern. Wobei man dazu sagen muss, dass natürlich kaum jemand ernsthaft damit rechnet, dass OpenAI und DeepMind jetzt zustimmend nicken und sagen, gut, dann machen wir jetzt mal 6 Monate Pause. Dafür ist einfach zu viel Wettrennen momentan im Gang, zu viel Druck. Aber ich glaube schon, dass es sehr gut wäre, wenn wir mal ein bisschen langsamer voranschreiten würden. Eigentlich aus mehreren Gründen. Der wichtigste ist, dass wir momentan eine Entwicklungsstrategie, wenn man das überhaupt so nennen will, haben, die da lautet, wir nehmen einfach unheimlich viel Rechenleistung und unheimlich viel Daten und einen Algorithmus und gucken, was passiert. Und da passieren erstaunliche Dinge. Und zwar nicht nur erstaunlich für mich oder für Sie oder für die meisten, die das zum ersten Mal sehen, sondern auch erstaunlich für die Entwickler. Ich kenne einige und ich weiß, dass die selber überrascht waren, was GPT-3 zum Beispiel alles schon konnte, womit keiner vorher gerechnet hat, was GPT-4 jetzt kann. Das heißt, mit anderen Worten, wir öffnen da so ein bisschen so eine Pandora-Box und wissen nicht so genau, was drin ist. Und mal gucken. Das ist bis zu einem gewissen Punkt wahrscheinlich in Ordnung und auch sehr interessant. Und Wissenschaft besteht nun mal daraus, dass man nicht genau vorher weiß, was passieren wird, sonst wäre es keine Wissenschaft. Aber es gibt eben Menschen, die sagen, Vorsicht, es könnte passieren, dass sich so eine KI irgendwann mal so weit entwickelt, dass sie sowas wie eine strategische Selbsterkenntnis bekommt. Das ist nicht zu verwechseln mit einem Bewusstsein, so wie wir Menschen das kennen. Das ist einfach quasi ein Weltmodell, das die KI entwickelt, das sie selbst beinhaltet, wo sie dann merkt, wenn ich ein bestimmtes Ziel erreichen will, dann muss ich dafür sorgen, dass ich nicht abgeschaltet werde. Wenn das passiert, dann gibt es einen Interessenkonflikt. Es könnte sein, dass wir vielleicht diese KI bremsen wollen oder ihre Entscheidung korrigieren wollen, aber die KI will das gar nicht, weil sie ein anderes Ziel hat. Und dann könnte es passieren, dass die KI in der Lage ist, sozusagen unsere Versuche, sie zu bremsen, sie abzuschalten, zu konterkarieren. Und dann wäre sie nach meiner Definition unkontrollierbar. Das heißt, wir könnten sie eigentlich nicht mehr stoppen. Und das kann natürlich, wenn die KI ein Ziel verfolgt, was uns nicht gefällt oder was nicht gut für unsere Zukunft ist, könnte das böse ins Auge gehen. Es gibt so dieses berühmte, übertriebene und eher ins lächerliche gezogene Beispiel mit der KI, die versucht, möglichst viele Büroklammern herzustellen und dann am Ende die ganze Welt in Büroklammern zu verwandeln. Das ist natürlich jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber im Prinzip, wenn wir selbst mal auf uns Menschen schauen, wenn wir anschauen, wie wir die Welt verändert haben, dann merken wir, dass wir ein ganz ähnliches Problem haben. Wir haben da ein System geschaffen von Firmen, von Strukturen, die quasi außer Kontrolle geraten sind, die sich immer schneller weiterentwickelt haben und unsere Welt immer stärker verändert haben in einer Art und Weise, die weder gut für uns ist, noch insbesondere für alle anderen Lebensformen, die nicht so intelligent sind. Und das zeigt schon, dass das ins Auge gehen kann, wenn man sozusagen einen Prozess in Gang setzt, den man nicht mehr kontrollieren kann. Jetzt haben wir große Mühe, versuchen das wieder zurückzudrehen. Vielleicht schaffen wir es, ich hoffe es jedenfalls, aber ich möchte eigentlich nicht erleben, dass wir das Gleiche dann nochmal mit einer KI machen müssen, die vielleicht dann uns sogar weit überlegen ist und möglicherweise sogar in der Lage ist, sich selbst noch weiterzuentwickeln, noch mehr uns voraus zu sein. Dann könnte das durchaus passieren, so ähnlich wie beim Zauberlehrling, dass wir die Sache dann gar nicht mehr in den Griff bekommen. Davor habe ich eine gewisse Sorge, aber ich bin eben nicht alleine, sondern es gibt inzwischen wirklich sehr namhafte Wissenschaftler, die KI-Experten der ersten Stunde, wie Joshua Bengio zum Beispiel, Turing-Award-Gewinner, der definitiv kein Scharlatan ist, niemand, der irgendwie nur Quatsch erzählt oder sich wichtig machen möchte, sondern der weiß ganz genau, worüber er redet, genauso wie ein Stuart Russell beispielsweise. Und wenn die sagen, wir müssen mal auf die Bremse treten, müssen mal genau hinschauen, was wir da machen, dann glaube ich schon, dass wir denen zuhören sollten.
Von der Auseinandersetzung mit existenziellen Risiken geht aber natürlich auch ein gewisser Reiz aus. Also das kann man jetzt an diesem Moratorium sehen. Darüber wurde wahrscheinlich in allen Ländern, in denen das Thema KI relevant ist, berichtet. So eine Nachricht geht um die Welt. Und diejenigen, die warnen vor möglichen Gefahren, sind dann zunächst mal auf der Seite der moralisch Guten. Denn sie wollen ja Schaden abwenden. Das ist so die andere Seite der Medaille. Also auf der einen Seite haben wir möglicherweise tatsächlich berechtigte Warnungen und Mahnungen, weil uns irgendetwas entgleiten könnte. Auf der anderen Seite geht von dieser Themenblase auch eine gewisse Attraktivität aus. So dass man vielleicht auch auf Leute stößt, denen ist das Thema ziemlich egal. Ja, die wollen dazugehören. Also ich denke jetzt also so an Akteure, aktive Aktivisten vielleicht, die dann also mitmachen und dann sind die plötzlich für oder gegen die KI und gehören dazu und werden dabei aber, weil diese Mechanismen ebenso sind, wie sie sind, auch potenzielle Ziele für Instrumentalisierungen. Ja? Mhm. Und das haben wir auch in den letzten Jahren festgestellt. Es gibt auch so eine Gruppe von Aktivisten, die ziehen auch von Thema zu Thema weiter. Also die Kernkompetenz ist dann dieses Aktivistsein. So, und dabei ist es gar nicht mehr so relevant, worum es gerade geht, sondern dass man dieses Erlebnis hat, sich für oder gegen irgendetwas zu positionieren. Das ist so die andere Seite der Medaille. Und wenn es einem jetzt aber tatsächlich um die Sache geht, und das ist ja das, was Sie nicht nur in Ihren Büchern immer wieder aufgreifen, sondern wo ich den Eindruck habe, das bewegt Sie ja tatsächlich, da muss man ja auch ein bisschen vorsichtig sein und schauen, auf wen man sich da einlässt. Und dass man nicht selber irgendwelchen strategischen Erwägungen anderer auf den Leim geht. So, wie machen Sie das? Also wie kriegen Sie zum Beispiel raus, ob so eine Gruppe seriös ist oder ob sie nicht irgendwo anders hergesteuert wird? Bei allem, was wir besprechen, stoßen wir ja schnell auch auf Großkonzerne. Da sind große Geldmengen im Spiel. Und Follow the Money führt ja häufig dann auch zu Intentionen und Absichten, die vielleicht über den aktuellen Diskussionsgegenstand auch hinausweisen. Was bedeutet das für Sie?
Ja, erstmal finde ich das super gut, dass Sie dieses Thema ansprechen, denn das ist etwas, was den Diskurs über dieses Thema momentan extrem verzerrt und auch schwierig macht, weil ganz viele Leute sagen, ja, aber der und der, der sagt das und dann kann das eigentlich gar nicht stimmen oder der und der sagt das und dann muss das stimmen. Aber es ist ja so, dass die Realität sich nicht daran hält, was irgendwer denkt, was richtig ist, sondern es gibt ja sowas wie eine objektive Welt, in der es bestimmte Fakten gibt und bestimmte Möglichkeiten der Zukunft oder auch nicht. Das heißt, für mich ist der beste Weg, um das zu umschiffen, um auch mich selber immer wieder in Frage zu stellen. Es kann natürlich schon sein, dass ich in einer Blase gefangen bin, wenn ich immer mit Leuten rede, die sich Sorgen machen, diese Sorgen auf mich abfärben, dass ich dann vielleicht gar nicht merke, dass ich da irgendeinen Quatsch denke. Ich wünsche mir manchmal, das wäre so. Ich wünsche mir manchmal, jemand will kommen und sagen, pass auf, du bist da in so einer Blase gefangen, aber hier so ist es wirklich und du kannst dich entspannen. Und das wäre für mich ganz toll. Nur, wenn man mal die ganz nüchternen Fakten anschaut, dann stellt man erstens fest, dass wir uns wahnsinnig schnell in den letzten paar Jahren bewegt haben von einer Welt, in der KI so gut wie nichts konnte, was so allgemeines Verständnis angeht und Verstehen der Welt und so weiter, zu einer Welt von GPT-4, das mich schon ziemlich aus den Socken gehauen hat, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, mit den Fähigkeiten, die es hat, gerade so im kreativen Bereich. Es gibt so ein Beispiel von einem amerikanischen Professor an der Wharton Business School, der hat die KI gebeten, mal zu beschreiben, wie es ist, ein Stück Kuchen zu essen. Und dann hat die KI das ganz gut beschrieben, so wie das Mensch vielleicht auch machen würde. Soweit noch nicht besonders überraschend. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt wende mal darauf die 12 Schreibregeln von Kurt Vonnegut an, einem bekannten Science-Fiction-Autor, der mich auch geprägt hat. Und diese Regeln kenne ich natürlich und wende die auch selber an. Es sind nur 8. Das hat Bing Chat, das war das damals, auch gleich rausgefunden, indem es einfach das im Internet gesucht hat und hat dann diese 8 Regeln angewendet auf den Verzehr eines Stück Kuchens. Und wenn man das liest, ich habe da einen Blogbeitrag drüber geschrieben, dann ist das schon wirklich erstaunlich. Denn die KI hat ganz genau verstanden, was diese Regeln bedeuten. Regel 6 zum Beispiel heißt, sei ein Sadist. Tu deinen Figuren was Böses an, setz sie wirklich unter Druck. Erst dann zeigt sich, was sie wirklich sind und was ihr harter Kern ist sozusagen. Das weiß jeder Schriftsteller, dass man das machen muss. Deswegen passiert in meinen Geschichten auch immer irgendwas Schlimmes. Und das hat die KI so angewendet, dass sie den ersten Satz schreibt, der Kuchen war eine Lüge. Das ist übrigens auch ein bekanntes Meme. Da weiß man nicht so genau, hat sie das jetzt geschrieben, weil sie das Meme kannte. Wollte sie sozusagen, wie ein guter Schriftsteller das machen würde, das Meme ironisch mit einbeziehen oder ist das Zufall? Aber es geht dann weiter und sie beschreibt dann, wie ein Mann diesen Kuchen isst und merkt, dass er vergiftet ist und die Frau daneben steht und grinst, weil sie froh ist, dass er jetzt leidet, weil er sie so schlecht behandelt hat. Also ich würde mal sagen, ich hätte das nicht besser hingekriegt und erst recht nicht in den paar Sekunden, die Bing Chat dafür gebraucht hat. Also das ist für mich sicherlich ein kleines Beispiel, aber ein Beispiel dafür, wie unfassbar schnell sich die KI in den letzten paar Jahren entwickelt hat. Und wenn ich das jetzt vorausdenke, dann würde ich sagen, da gibt es nicht mehr viel, was in meinen Büchern passiert, was die KI dann nicht kann. Noch ein anderes Beispiel, ich habe einen Roman geschrieben, der erscheint im Herbst, Virtua heißt der, und in dem Roman gab es ursprünglich eine Szene, da kam der CEO dieser Firma, die die KI entwickelt hatte, auf die Bühne und der Technikchef wollte ihm jetzt diese KI präsentieren. Und um zu testen, wie gut diese KI wirklich ist, fragt der CEO dann, ich stelle ein Glas Wasser in den Kühlschrank, am nächsten Morgen ist das Glas Wasser leer, was ist passiert? Das habe ich geschrieben letzten Sommer und als ich das geschrieben habe, dachte ich, das kann keine heutige KI sinnvoll beantworten, weil dazu muss man ja wissen, was ein Kühlschrank ist und dass man den aufmachen kann, das Glas Wasser rausnehmen kann, trinken kann und so weiter. Ich dachte, das kriegen die KIs nicht hin. ChatGPT kam auf den Markt, ich habe die Frage gestellt und ChatGPT erklärt mir, ja, das hat wohl jemand den Kühlschrank aufgemacht, das Wasser rausgenommen, getrunken. Vielleicht war aber auch ein Riss im Glas und das Wasser ist ausgelaufen. Tja, dann habe ich die Szene gestrichen, weil mir nichts mehr einfiel, was ich da hätte reinschreiben können, von dem ich sicher war, dass das eine KI jetzt schon nicht beantworten kann oder dann spätestens in einem halben Jahr, wenn das Buch erscheint, dann nicht beantworten kann. Da sieht man einfach, dass es echt schwierig ist, am Ball zu bleiben und auch zu prognostizieren, was die KI in relativ kurzer Zeit alles können wird. Und da geht es ja nicht darum, dass man erwarten muss, dass eine KI uns in jeder Hinsicht überflügeln kann. Muss oder genauso sein muss wie ein Mensch. Das wird wahrscheinlich nie passieren, denn KI ist so wenig ein Mensch wie ein Auto und ein Mensch mit längeren Beinen ist. Es geht darum, was die KI kann. Und wenn die KI in der Lage ist, uns quasi auszutricksen, uns zu manipulieren oder aber die Technik, die wir haben, zu manipulieren durch Hacking oder sowas, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch schon KIs, die man nicht als allgemeine KI bezeichnen würde, durchaus gefährlich werden können, außer Kontrolle geraten können, vielleicht auch missbraucht werden können. Die Möglichkeit gibt's ja auch. Auf jeden Fall aber ist das ein Spiel mit dem Feuer? Und das ist das, was mir Sorgen macht sozusagen, die rasante Entwicklung, das relativ geringe Verständnis, was in dieser KI eigentlich los ist. Es gibt so einen eigenen Forschungszweig, der nennt sich Interpretability. Da geht es also darum zu verstehen, warum trifft eine KI eine bestimmte Entscheidung. Als ich promoviert habe über Expertensysteme, da gab es in meinem Expertensystem, was ich selber entwickelt habe, eine Funktion, da musste man nur eine Taste drücken und dann hat die KI genau erklärt, warum sie eine bestimmte Entscheidung traf. Das war einfach, weil die Entscheidung basierte auf Regeln, die ich da quasi selber reingeschrieben hatte. Musste man also nur sozusagen backtracen, welche Regeln waren angewandt worden und konnte dann genau sehen, hat die KI sinnvolle Entscheidungen getroffen oder nicht. Das geht heute nicht mehr. Heute trifft die KI irgendeine Entscheidung aufgrund von Billionen von Verknüpfungen in ihrem Netz. Oder zumindest vielen Milliarden. Und keiner weiß genau, was diese Verknüpfungen im Einzelnen bedeuten. Dieses Forschungsgebiet der Interpretability steht noch ganz am Anfang. Und ich bezweifle sehr, dass das mit der Geschwindigkeit mithalten wird, mit der diese Systeme komplexer werden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nie wirklich verstehen, was im Inneren dieser KIs vorgeht. Und dann kommt noch dazu, wenn die dann wirklich irgendwann mal intelligenter sein sollten als wir, dann wird es natürlich erst recht schwierig zu verstehen, welche Entscheidung die treffen. Ich kann mir zwar vorstellen, dass ich verstehen kann, wie ein Kind Entscheidungen trifft, wenn ich sozusagen in sein Gehirn reinschauen kann, aber umgekehrt würde das ja nicht funktionieren. Ein Kind würde nicht verstehen, was wir für Entscheidungen treffen, selbst wenn es jeden einzelnen Gehirnstrom sozusagen erkennen könnte und genau wüsste, was der bedeutet, das würde trotzdem nicht verstehen, wovon wir reden. Das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, wir hantieren hier mit Technik, die wir nicht verstehen, die sehr weitreichende Auswirkungen hat, die möglicherweise Menschen manipulieren und oder Technik manipulieren kann. Ja, dann kann man sich ausrechnen, dass die Szenarien in meinen Büchern nicht mehr so unrealistisch sind, wie es mir lieb wäre.
Jetzt nochmal zurück zu der Anwendung der Schreibregeln. Also man könnte das, was Sie jetzt so überrascht und erstaunt hat, vielleicht auch ein bisschen gefreut hat, ja auch ganz, ganz nüchtern betrachten. Also es handelt sich um eine Texttransformation. Ja, also es gibt einen Text, der soll umformuliert werden. Dazu sagt man der KI, sie möge bestimmte Regeln anwenden, die kennt ihr nicht, sucht sie, findet sie, entwickelt daraus einen Transformationsmechanismus und wandelt den alten Text in einen neuen Text um. Dann ist er da. Und er ist so da, dass er Autoren in freudige Stimmung versetzt. So, und diese Freude entsteht aber dann in ihnen und nicht in der künstlichen Intelligenz. Also so wie wir bisher darüber sprechen, ist die ja nicht zur Emotionalität befähigt, sie aber schon. Also könnte man auch sagen, das ist doch wunderbar. Diese KI macht ja genau das, was sie soll. Also wenn da Quatsch rauskäme, dann könnten wir die nicht gebrauchen. Und jetzt kann die das und kann das auch relativ schnell. Viel, viel schneller als wir. Da könnte man sich überlegen, wer vielleicht im nächsten Jahr ihre Bücher schreibt.
Ja, vielleicht genau.
Hat sie noch mehr Zeit als jetzt. Also man kann das auch ganz nüchtern betrachten. Und jetzt möchte ich auf einen Punkt nochmal kommen, den Sie erwähnt haben, nämlich das Austricksen oder das Manipulieren. Wenn man da mal sprachlich drauf schaut. Zum Austricksen braucht es ja immer jemanden, der einen oder eine andere austrickst. Oder man trickst sich selber aus. Ja? Aber genau genommen haben wir es ja mit einer handelnden Instanz zu tun. Und solche Handlungen sind beim Austricksen oder Manipulieren intentional, also zielgerichtet. So, da wäre jetzt meine Frage, würden Sie einer KI zutrauen, solche Intentionen zu haben? Oder ist es nicht so, dass auch diese Intentionalität eine Zuschreibung von uns ist? Also, dass es uns so vorkommt, als trickse die KI uns aus und wir sind dann diejenigen, die darauf reagieren und können hinterher aber die KI genau genommen nicht beschuldigen, weil wir dann feststellen, die hat ja nur das gemacht, was sie sollte. Oder wir haben bestimmte Rahmen, bestimmte Grenzen nicht gesetzt. Ja, man kann ja auch Ergebnisse abfangen im Vorfeld, die sieht dann niemals jemand, findet ja auch oft genug statt. Wir sehen ja oftmals nur die positiven Ergebnisse. Also gerade bei Kreativität wird ja auch ziemlich viel Schrott produziert. Das läuft dann aber hinterher nicht durch die sozialen Medien, sondern wir hören die tollen Musikstücke, die sich dann anhören wie von Vivaldi. Ja, das ist vielleicht eins von 1000 und 999 waren ganz fürchterlich und irgendein Mensch hat dieses eine rausgesucht. Oder Bilder, die wirklich gut gelungen sind. Dann sieht man das eine, wie letzte Woche den Papst in so einem aufgeblasenen weißen Schneeanzugmantel. Und das sah also tatsächlich gut gemacht aus, aber da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Bilder, die sind nicht zu gebrauchen. Die gehen da nicht um die Welt. Also zum Austricksen und Manipulieren und der Intentionalität zurück. Ist es denn so, dass sie dieser KI auch eine solche Absichtshaltung zuschreiben würden?
Es kommt natürlich darauf an, wie immer in solchen Diskussionen, was man meint. Ich will jetzt sozusagen nicht in die philosophischen Gefilde abdriften, was ist Intentionalität. Jede KI hat aber sicherlich irgendetwas, was sie zu optimieren versucht oder zu maximieren versucht. Im Fall eines Sprachmodells ist das die Minimierung sozusagen des Fehlers, den sie macht, wenn sie versucht, das nächste Wort eines Satzes vorherzusagen. Das ist also ein Ziel und nun kann man der KI auch ein konkretes Ziel geben, indem man sie zum Beispiel bittet, so eine Geschichte zu schreiben oder irgendwas anderes zu machen. Dann hat sie sozusagen über das eigentliche Ziel hinaus noch eine Art Subziel, das sie dann versucht zu modellieren, indem sie einen dafür passenden Satz gibt. Das ist keine Intentionalität, wie wir Menschen das verstehen würden. Das entsteht also nicht aus irgendeinem Ich-Gefühl heraus oder aus einer Persönlichkeit heraus. Aber das ist ja auch gar nicht erforderlich. Selbst ein Navigationssystem hat ein Ziel. Und ich erinnere mich noch ganz gut, dass ich irgendwann mal zur Bachelorverleihung meines Sohnes musste und quer durch Hamburg fahren und wie mich dann das Navi in irgendein Wohngebiet gelotst hat und ich plötzlich überhaupt nicht mehr wusste, wo ich war und komplett eigentlich diesem System ausgeliefert war, weil ich nie und nimmer alleine da rausgefunden hätte, erst recht nicht rechtzeitig da gewesen wäre. Es stellte sich dann raus, dass das Navigationssystem durchaus vernünftig gehandelt hatte, denn die ganze Stadt war aufgrund einer Demo gesperrt und insofern war es gut, dem zu vertrauen. Aber das zeigt ja so ein bisschen, dass eine KI durchaus ein Ziel hat, selbst wenn das jetzt nicht irgendwie ein innerer Wert ist oder sowas. Also es kann ein Ziel sein, das wir ihr gegeben haben. Aus diesem Ziel können sich aber Subziele ergeben oder instrumentelle Ziele, wie man sagt. Wie zum Beispiel, wenn die KI über entsprechend viel Bewusstsein der Welt, also Bewusstsein ist schon wieder so ein irreführendes Wort, Verständnis der Welt wäre besser, verfügt und ein Modell hat, der Welt, dass sie selbst mit einschließt, dann würde sie zum Beispiel erkennen, okay, ich darf nicht abgeschaltet werden, weil wenn ich abgeschaltet werde, dann kann ich dieses Ziel nicht mehr erreichen. Oder noch etwas neutraler formuliert, da ist ein Objekt X, dieses Objekt X generiert die Entscheidungen, die zu dem Ziel führen. Wenn das Objekt X abgeschaltet wird, kann keine Entscheidung mehr getroffen werden, also kann das Ziel nicht erreicht werden. Dementsprechend darf Objekt X nicht abgeschaltet werden. Und daraus ergibt sich zum Beispiel das Ziel, dieses Objekt X vor Abschaltung zu schützen. Und daraus könnte sich das weitere Subziel ergeben, die Menschen, die dieses Objekt X abschalten könnten, davon abzubringen, das zu tun und so weiter. Das heißt, es ergeben sich aus recht einfachen Zielen ganze Kaskaden von Subzielen. Und diese Kaskaden von Subzielen können sehr wohl darauf hinlaufen, oder dass die KI nach Macht strebt, nach Erweiterung ihrer Fähigkeiten strebt, danach strebt, die Welt in einem weiteren Sinn zu beeinflussen, als das eigentlich für ihr Ziel notwendig wäre. Das ist, nennt man die Konvergenz der instrumentellen Ziele, weil das fast immer auftritt, egal welches Ziel die KI eigentlich verfolgt. Das heißt also, Intentionalität in diesem Sinne ist im Prinzip ein rein technischer Begriff. Es gibt ein Ziel, einen Weltzustand sozusagen, den die KI erreichen will, weil dann ihr Zielwert, woran auch immer der besteht, größer ist als zum jetzigen Zeitpunkt. Und dieser Weltzustand, der kann sich von dem unterscheiden, den wir Menschen gerne haben möchten. Und dann gibt es alle möglichen daraus ableitenden Handlungsmöglichkeiten. Kann man sich vorstellen wie ein Spiel. Also wenn Sie zum Beispiel Diplomacy spielen, und das können KIs ja inzwischen, dann müssen Sie auch versuchen, Menschen zu manipulieren. Ich habe mir ein so ein Spiel mal angeschaut, wo die KI Cicero, die Meta letztes Jahr vorgestellt hat, gegen einen Menschen spielt. Der Mensch weiß nicht, dass er gegen eine KI spielt. Und die KI schlägt ihm dann einen Move vor, der bekannt ist im Diplomacy, wo zwei Armeen gleichzeitig ein Land versuchen zu erobern und sich gegenseitig blockieren. Das ist im Normalfall ein ziemlich sinnloses Manöver, weil man dabei im Prinzip Armeen nutzlos einsetzt. Das kann man aber benutzen gezielt, um den anderen glauben zu machen, die anderen Mitspieler, dass man verfeindet ist. Das heißt, die KI hat dem Menschen vorgeschlagen, pass auf, lass uns beide in dieses Land einmarschieren, lass uns also gegenseitig blockieren. Das heißt, es passiert dann gar nichts. Die Armeen sind sozusagen nutzlos in dieser Runde. Aber die anderen werden dann glauben, dass wir verfeindet sind und in Wirklichkeit arbeiten wir zusammen. Das ist eindeutig Manipulation. Und das kann die KI jetzt schon. Davon abgesehen, dass es auch viele andere Beispiele gibt, wo KIs Menschen manipulieren, sei es auch nur die Instagram- und YouTube-Algorithmen, die uns ja mehr oder weniger gezielt Videos zeigen, die uns vielleicht stärker aufregen, als wir aufgeregt werden sollten zum Beispiel.
Ich würde gerne nochmal beim Begriff der Macht ansetzen. Mhm. Wenn wir der KI Macht zuschreiben, dann geht das ja damit einher, dass wir feststellen, dass wir plötzlich weniger Macht haben. Ja, mhm. Und Intentionalität hin oder her. Der Einfluss der Menschen reduziert sich an einer bestimmten Stelle, an der die KI diesen Einfluss hat. Das ist, glaube ich, mit dem Machtbegriff an der Stelle verbunden. So, richtig. Und wenn man da etwas tiefer bohrt, stößt man auf das Alignment-Problem. Mit dem haben Sie sich ja auch intensiver beschäftigt. Was ist das Alignment-Problem und wie versucht man dieses Problem zu lösen?
Das Alignment-Problem, vereinfacht gesagt, besteht darin, dass wir einer KI, die wir nicht mehr kontrollieren können, ein Ziel geben müssen, von dem wir sicher sind, dass wenn sie dieses Ziel verfolgt, das in unserem Sinne ist. Und das ist sehr, sehr schwierig aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, so ein Zielsystem ist eine komplexe Sache. Man kann nicht einfach sagen, sorgt dafür, dass alles gut wird, weil dieses Gut ist nicht definiert. Man muss also genauer hinschauen, was heißt denn das eigentlich gut? Man könnte zum Beispiel auf die Idee kommen zu sagen, mach alle Menschen glücklich, aber die KI könnte dann daraus den Schluss ziehen, ich muss sie alle unter Drogen setzen, oder ich erschieße sie alle im Moment, wo sie gerade glücklich sind und maximiere dann sozusagen das Glück der Menschheit auf eine ganz andere Art und Weise, als wir uns das vorgestellt haben. Ein Ziel so zu formulieren, dass wir ganz sicher sein können, dass die KI es wirklich so versteht, wie wir es gemeint haben, ist extrem schwer. Da beißen sich Theoretiker, Mathematiker, teilweise auch Philosophen, schon ziemlich lange die Zähne dran aus. Und bisher sind wir einer Lösung noch nicht wirklich nahe gekommen. Das heißt, jetzt zum heutigen Zeitpunkt eine KI in die Welt zu setzen, die wir nicht mehr kontrollieren können, wäre ein fataler Fehler, weil wir eben noch nicht wissen, wie wir dieser KI dieses wirklich gutartige Ziel geben müssten. Wir lassen irgendwas aus, wir vergessen irgendwas, so wie wir zum Beispiel vergessen haben, der Industrie das Ziel zu geben, dass sie die globale Durchschnittstemperatur nicht erhöhen darf oder aber nicht mehr als x CO2 ausstoßen darf oder aber irgendwie einen Koeffizienten berücksichtigen muss, der heute eben nicht in der Zielfunktion ist. Und das heißt, wir können dann nachher im Nachhinein versuchen zu regulieren und Vorschriften einzuführen und so weiter. Aber das ist sehr schwierig, weil die Industrie sich natürlich dagegen wehrt und Wege drumherum findet, im Zweifel in irgendwelche Länder umzieht, wo die Vorschriften nicht so stark sind und dergleichen. Das Problem kennen wir. Das heißt, so etwas dann im Nachhinein noch zu lösen, ist extrem schwer, wenn man es im Vorhinein falsch gemacht hat. Und genau da liegt das Alignment-Problem, dass wir eben nicht wissen, wie können wir sicherstellen, dass ein Ziel auf jeden Fall von der KI so verstanden wird, dass wir hinterher sagen, ja, das ist genau das, was wir wollten. Da gibt es viele Aspekte, die damit reinspielen. Nicht nur die technische Schwierigkeit, so ein Ziel zu formulieren, sondern zum Beispiel auch die Frage, ja, wessen Ziel denn eigentlich? Nehmen wir da das Ziel von Sam Altman, dem OpenAI-Chef, oder von Elon Musk, der das mal gegründet hat, oder nehmen wir da irgendein Durchschnittsziel aller Menschen, was schon schwierig wäre, weil wir ja wissen, dass wir da sehr unterschiedliche Wertvorstellungen haben. Dann kommt noch dazu, dass sich diese Ziele ja auch im Laufe der Zeit verändern. Vor 200 Jahren war es völlig okay, dass man Sklaven hielt. Das ist heute nicht mehr so. Das heißt, wir wollen ja jetzt auch nicht etwas festschreiben für alle Ewigkeit, ohne dass wir uns dann moralisch weiterentwickeln könnten. Und dann kommt noch dazu, dass wir, selbst wenn wir dieses Ziel nun wirklich perfekt formuliert hätten, immer noch nicht sicher sein könnten, dass die KI in ihrem tiefsten Inneren genau dieses Ziel verfolgt, weil wir das gar nicht nachvollziehen können, wie die KI das Ziel abgebildet hat. Sie könnte so tun, als verfolgt sie dieses Ziel und hat in Wirklichkeit ein leicht anderes Ziel und das stellt sich dann erst zu einem späteren Zeitpunkt raus, wenn es schon zu spät ist für uns, sie daran zu hindern. Also das ist ein wirklich sehr, sehr komplexes und schwieriges Problem und alle, die ich kenne, die daran arbeiten, sind sich einig, dass da eine Lösung noch in einiger Ferne liegt. Es kann immer sein, dass da einer plötzlich eine geniale Idee hat und einen Durchbruch gelingt, aber der ist ja auf jeden Fall nicht in Sicht. Und das heißt, wahrscheinlich sind wir in der Lage, eine unkontrollierbare KI zu bauen, zumindest theoretisch, bevor wir dieses Problem gelöst haben. Und dann ist für mich die einzige Konsequenz, wir dürfen das nicht tun. Und so verstehe ich dann auch den Aufruf des Future of Life Institutes und aller, die da unterzeichnet haben. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht den zweiten Schritt vor dem ersten tun, dass wir nicht eine KI entwickeln, die uns außer Kontrolle gerät, ohne dass wir wissen, welches Ziel wir ergeben müssen.
Geht nicht mit diesem Moratorium für ein halbes Jahr auch noch ein großes wirtschaftliches, strategisches Risiko einher? Also wenn sich tatsächlich einige der Großen daran halten würden, nur mal als Gedankenexperiment, wäre das nicht ein großer strategischer Vorteil für den Klassenfeind, wer auch immer das ist, der dann ein halbes Jahr Vorsprung gewinnt? Wie wird das im Future of Life Institute diskutiert?
Also ich weiß natürlich nicht, als ich habe keine Inside-Kenntnisse, wie das Future of Life Institute das diskutiert. Die Diskussion gibt es natürlich. kann das nicht dazu führen, dass dann andere, die weniger sicherheitsorientiert sind als zum Beispiel OpenAI und DeepMind, die sagen ja immerhin in der Öffentlichkeit, dass tatsächlich gefährlich ist, womit sie da hantieren und dass sie sich das noch bewusst sind, das ist ja schon mal gut, dass dann natürlich jetzt vielleicht etwas weniger vorsichtige Akteure aufholen könnten, die vielleicht überholen könnten. Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, ehrlicherweise. Allerdings glaube ich, erstens, dass der Vorsprung der großen Labore da groß genug ist, dass jetzt ein halbes Jahr noch nicht gleich dazu führen würde, dass plötzlich ganz viele in der gleichen Position sind. Und zweitens ist es am Ende eigentlich egal, wer den roten Knopf drückt und eine KI in Gang setzt, die wir nicht kontrollieren können. Ob das jetzt DeepMind oder OpenAI sind, die gute Absichten haben, oder ob das vielleicht, ich sag mal jetzt pauschal, die Chinesen sind, die vielleicht weniger gute Absichten haben, vielleicht die ganze Welt in so einen chinesischen Überwachungsstaat verwandeln wollen oder irgendwer sonst. Am Ende wird keiner derjenigen, die das in Gang setzen, diesen Prozess noch kontrollieren können. Und niemand wird genau wissen, was dabei rauskommt. Es kann also durchaus sein, dass in bester Absicht etwas geschaffen wird, was uns dann außer Kontrolle gerät und vielleicht unsere Zukunft komplett zerstört oder uns so sehr einschränkt, dass wir nicht mehr wirklich den Weg gehen können, den wir gehen wollen. Also ich glaube, da kommt es nicht so sehr darauf an, ob das jetzt, wer das jetzt genau ist. Im Übrigen besteht ja auch die Hoffnung, dass dann auf den ersten Schritt ein zweiter folgen würde. Das heißt, aus diesem Moratorium würde ja nicht nur zwischen den großen Laboren genutzt werden, um da einfach mal ein halbes Jahr stillzuhalten, sondern man würde in der Zeit ja auch überlegen, wie können wir jetzt dafür sorgen, dass die anderen nicht irgendwelchen Quatsch machen? Wie können wir sicherstellen, dass diese ganze Technik, die wir entwickeln, in geordneteren Bahnen weiterentwickelt wird? Ich glaube schon, da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Und die Schwierigkeit hier ist, dass wir uns klar machen müssen, dass das, was so verlockend aussieht, diese Vorstellung, so ein Dämon oder einen Geist zu beschwören, der uns jeden Wunsch erfüllt, wie so allerdings Wunderlampe im Prinzip, dass das eine große Gefahr ist, solange wir nicht wissen, wie dieser Geist sozusagen, den wir da aus der Flasche lassen, sich tatsächlich verhalten wird. Wenn dieses Bewusstsein da ist, ich glaube, dann lässt sich durchaus auch erreichen, dass viele den entscheidenden Schritt nicht gehen und den Korken nicht wirklich von der Flasche abmachen. Man kann ja eine ganze Menge erreichen, auch ohne das. Also für mich zum Beispiel ist relativ offensichtlich, dass sogenannte Narrow AI oder schmale KI oder spezialisierte KI unglaublich großes Potenzial noch hat. Also ein schönes Beispiel ist AlphaFold von DeepMind, eine KI, die in der Lage ist, Proteinstrukturen, räumliche Strukturen vorauszusagen, viel besser als Menschen. Das ist ein riesiger Durchbruch für die Medizin, für die Medikamentenentwicklung. Solche Erfolge sind möglich, ohne dass man da so eine allgemeine KI baut, die man nicht mehr kontrollieren kann. Ein AlphaFold wird uns nicht außer Kontrolle geraten. Das wird auch nicht irgendwie an strategische Selbsterkenntnisse entwickeln und irgendwie eigene Ziele und dergleichen. Da gibt es aus meiner Sicht keine Gefahr. Das heißt, wenn wir diese Richtung verstärkt weiterverfolgen, dann haben wir noch ganz viel unausgeschöpftes Potenzial. Lange bevor wir da an irgendeine Grenze kommen, wo wir sagen müssen, jetzt können wir eigentlich nur noch weiterkommen, wenn wir so eine starke KI bauen, die alles kann.
Herr von Wendt, Ihnen ist eben wieder die Vokabel der Selbsterkenntnis rausgerutscht. Vielleicht war es auch Absicht. Vorhin hatten wir die strategische Selbsterkenntnis. Mhm. Wenn wir das jetzt mal ein bisschen weiter in die Zukunft projizieren. In unserem Podcast geht es ja auch immer um die Frage, kann eine KI irgendwann eine Art von Bewusstsein entwickeln? Wie würde sich das zu unserem Bewusstsein verhalten? Ist das völlig abwegig? Oder haben wir irgendwann eine Situation, in der wir von Ebenbürtigkeit sprechen würden. Es könnte aber auch sein, dass wir unseren eigenen Vorstellungen auf den Leim gehen. Inwiefern halten Sie es denn für möglich, dass KI-Systeme tatsächlich irgendwann eine Art von Bewusstsein entwickeln könnten?
Das ist eine sehr gute und eine sehr schwierige Frage. Also Bewusstsein ist ja ein ziemlich nebulöser Begriff. Die Philosophen streiten sich da schon ziemlich lange drüber, was das eigentlich heißt. Und bekannt ist ja das Problem, dass wir uns nicht in ein anderes Wesen hineinversetzen können. Es gibt diesen berühmten Aufsatz von Thomas Nagel, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Das können wir nicht wissen, das können wir nicht verstehen. Und deswegen können wir auch nie mit Sicherheit sagen, eine Fledermaus hat ein Bewusstsein oder hat kein Bewusstsein oder fühlt bestimmte Dinge oder fühlt sie nicht. Man hat lange geglaubt, dass Tiere kein Bewusstsein haben und zu komplexeren Gefühlen nicht fähig sind. Inzwischen weiß man, dass das nicht so ist. Es könnte durchaus sein, dass Maschinen, sage ich mal etwas pauschaler, ähnliche Strukturen haben, wie sie in unserem Gehirn für Bewusstsein zuständig sind. Ich formuliere das bewusst so ein bisschen abstrakt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass niemals zumindest nicht in überschaubarer Zukunft, eine Maschine sich so fühlen wird, wie ein Mensch sich fühlt. Einfach weil die Strukturen werden zu unterschiedlich sein. Das, was wir heute bauen, diese großen Sprachmodelle, die haben mit dem menschlichen Gehirn so gut wie überhaupt keine Ähnlichkeit. Die sind zwar ähnlich komplex, also noch nicht ganz wie das menschliche Gehirn, aber schon ähnlich komplex wie ein Säugetiergehirn, aber die haben eine völlig andere Struktur, einen völlig anderen Aufbau. Die fühlen sich nicht wie wir, selbst wenn sie fühlen könnten, selbst wenn sie irgend sowas wie ein Selbstgefühl hätten, würde das mit Sicherheit nicht so funktionieren wie wir. Deswegen müssen wir aufpassen, wie Sie richtig sagen, dass wir da nicht unsere eigene Sicht rein projizieren und nicht anthropomorphisieren, also nicht zu sehr glauben, bloß weil ChatGPT mit uns sprechen kann oder auf die Frage, hast du ein Bewusstsein? Damals Lambda auch geantwortet hat, ja, ich habe ein Bewusstsein, bitte schalte mich nicht ab. Das heißt noch lange nicht, dass da tatsächlich ein Bewusstsein vorhanden ist und wirklich etwas nicht abgeschaltet werden will. Aber der Umkehrschluss, deswegen kann das nicht sein, dass das irgendwann passiert, ist auch nicht zulässig. Und da wir eigentlich gar nicht verstehen, wie diese Sprachmodelle funktionieren, können wir auch nicht mit Sicherheit sagen, ob da nicht doch irgendwas drin ist. Vielleicht noch als kleinen Exkurs. Es gibt eine interessante Theorie, wie eigentlich so ein Sprachmodell in der Lage ist, bestimmte Sätze zu vollenden oder bestimmte Aussagen zu treffen. Man hat nämlich zum Beispiel festgestellt, und das finde ich sehr interessant, wenn man einem System wie GPT-4 eine Frage stellt, dann kommt es sehr darauf an, was man dem Modell sagt, wer da antworten soll. Also wenn man einfach nur die Frage stellt, dann kriegt man eine Antwort, ungefähr so wie so ein Durchschnittsmensch die Frage beantworten würde. Wenn man aber sagt, antworte so wie Einstein oder John von Neumann, dann bekommt man eine viel intelligentere Antwort. Das heißt, das System gibt einem eigentlich per Default gar nicht die ganze Intelligenz raus, die es zur Verfügung hat, weil es davon ausgeht, dass man meint, man würde mit einem ganz normalen Menschen sprechen. Das deutet darauf hin, dass da im Inneren sowas wie eine Art Simulationsprozess abläuft, dass sich die KI also quasi ein Modell baut, wie würden unterschiedliche Menschen auf diese Frage antworten und dann dieses Modell durchläuft und dadurch sozusagen zu einer Antwort kommt. Man nennt das die Simulator Theory, also quasi ein Simulationsmodell. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie die Matrix in dem Science-Fiction-Film. Da gibt es also keine simulierte Welt, wo simulierte Menschen rumlaufen. Es ist eher ein einfaches Modell, ein bisschen so, als wenn wir uns vorstellen im Kopf, was würde Olaf Scholz vielleicht auf seiner nächsten Rede sagen, dann durchläuft man auch so ein bisschen so ein Persönlichkeitsmodell von dem und sagt, okay, der redet immer ein bisschen zurückhaltend, der gibt nicht gerne preis, was er wirklich denkt, ist immer ein bisschen neutral, außer wenn er mal ein bisschen aus der Haut fährt. Also man kann sich so ein Modell machen und kann dann sich vorstellen, wie er auf eine bestimmte Frage reagieren würde. Und so ähnlich vermuten einige zumindest, machen die Sprachmodelle das auch. Ob das vielleicht bei GPT 5 oder 6 oder 7 mal dazu führt, dass da tatsächlich sowas wie ein Bewusstsein simuliert wird, um dann noch genauer prognostizieren zu können, was ein Mensch sagen würde. Wer weiß. Also ich kann es nicht beantworten. Ich denke, jetzt sind wir noch nicht an dem Punkt. Ich denke, das, was Blake Lemoine, der Google-Mitarbeiter, da letztes Jahr erlebt hat, da ist er drauf reingefallen, auf tatsächlich seine eigene Projektion. Aber ich kann nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass das für immer so sein wird. Und in meinem aktuellen Jugendroman Infernia zum Beispiel, da beschreibe ich auch ein Szenario in der Zukunft, wo tatsächlich die Figuren in einem Computerspiel Bewusstsein haben und nicht wissen, dass sie in einem Computerspiel sind und dementsprechend auch richtig leiden können und ein Mensch oder Menschen, die dann dieses Spiel spielen, ihnen eigentlich auch Leiden zufügen. Also solche Fragen werden wir irgendwann uns stellen müssen. Und Professor Metzinger zum Beispiel warnt ja schon seit einiger Zeit davor, solche Systeme zu bauen, die tatsächlich vielleicht Bewusstsein und Leidensfähigkeit haben könnten. Also ich denke mal, er versteht da wesentlich mehr von als ich, aber ich glaube, diese Gedanken sind durchaus ernst zu nehmen. Das ist aber nicht das, was mich jetzt momentan umtreibt. Ich glaube, das, was uns wahrscheinlich Schwierigkeiten machen wird, ist eine KI, die kein Bewusstsein hat, aber Ziele.
Solche Gedanken greifen Sie in Ihren Romanen ja auf und haben damit Freiheitsgrade und können auch sicherlich schneller schreiben, als andere Technik entwickeln können. Das heißt also, Sie haben einen Geschwindigkeitsvorteil. Und dann werden die Bücher also verkauft, vertrieben, wahrgenommen und was passiert dann? Was ist Ihre Erfahrung? Sie sprachen vorhin davon, dass das ja auch Spaß machen soll, Unterhaltung ist. Aber ich höre so ein bisschen raus, dass Sie damit schon auch Impulse setzen möchten und den einen oder die andere dazu anregen möchten, vielleicht sogar das eigene Verhalten zu ändern oder bestimmte Entscheidungen anders zu treffen. Also wie gelingt es denn, in Ihrer Zunft Impulse zu setzen, die dann im nächsten Schritt auch in irgendeiner Form wirksam werden können? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Ja, das ist eine sehr interessante und sehr gute Frage. Auf der einen Seite habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich etwas in einem Roman schreibe, dann verhindere ich damit eigentlich, dass das Problem ernst genommen wird. Denn wenn man einen Roman liest, dann weiß man natürlich, das ist ein Roman, das ist Fantasie, das ist Fiktion, das soll unterhalten. Dann kommt man vielleicht mal ins Grübeln. Also ich kriege durchaus das Feedback meiner Leserinnen und Leser, dass sie zum Nachdenken angeregt wurden, dass sie vielleicht so ein bisschen beängstigt waren nach dem Lesen eines Romans. Aber man klappt das Buch dann irgendwann zu und sagt, Gott sei Dank, das war nur Fiktion. Und damit kann man durchaus erreichen, das Gegenteil von dem, was man gerne erreichen möchte, nämlich, dass die Leute sagen, okay, das war in einem Science-Fiction-Roman, also ist es nicht Realität, also muss ich mir auch keine Gedanken machen. Und man sieht das daran, dass gerne mal ernstzunehmende Bedenken von Wissenschaftlern mit Terminator-Bildern verunglimpft werden sozusagen. Ha, 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 Terminator, der böse Terminator kommt, uns alle holen. Damit kann man das natürlich auch ins Lächerliche ziehen. Das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber auch, dass ich weiß, dass Science Fiction durchaus einen ernsthaften Einfluss auf die Wissenschaft, auf die Technikentwicklung hat. Ich bin leider kein Isaac Asimov, der sicherlich sehr viel Einfluss gehabt hat, aber vielleicht bewege ich auch den einen oder anderen Profi, sage ich mal, der meine Bücher liest, dazu ein bisschen anders auf sein eigenes Werk zu schauen. Allerdings mache ich mir da nicht allzu viele Illusionen und deswegen führe ich gerade ein Projekt durch, einen sogenannten AI Safety Camp. Das ist so ein internationaler Zusammenschluss von Leuten, die sich für dieses Problem interessieren, die an verschiedenen Projekten gemeinsam arbeiten. Und ich leite dort ein Projekt, das heißt Developing Realistic Failure Stories, also im Prinzip Geschichten, die zeigen, wie so ein Computersystem außer Kontrolle geraten könnte, ganz konkret. Nicht im Sinne von Fiktion, nicht im Sinne von, da ist ein Held, der das Ganze dann am Ende noch ins Gute dreht, sondern eher so ganz nüchtern betrachtet, wie so eine Szenariotechnik, wie man das ja manchmal in der Technik auch einsetzt. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, was könnte schiefgehen, an welcher Stelle könnte welche Fehlentscheidung getroffen werden, wie könnte sich das Ganze weiterentwickeln, welche Annahmen sind dafür notwendig, welche Technik steckt dahinter und so weiter. Also ziemlich nüchtern, ziemlich analytisch beschreiben, wie könnte ein System außer Kontrolle geraten. Es gibt schon einige Beispiele solcher Geschichten. Wir wollen das jetzt noch ein bisschen weiter treiben, noch ein bisschen detaillierter, auch in verschiedenen Szenarien weiterentwickeln. Und das wäre sozusagen der etwas ernstere Versuch, ganz konkret auch Profis zu überzeugen, dass das Problem nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte.
Gibt es dazu eine Website oder eine Internetquelle?
Noch nicht. Aktuell ist das ein Projekt, wie gesagt, was im Rahmen so eines Camps stattfindet. Noch haben wir nichts, was wir da veröffentlichen können. Aber sobald das soweit ist, werde ich das natürlich veröffentlichen, auch auf meinem Blog kirisiken.de. Und da wird es entsprechend dann auch verschiedene Quellen geben. Es gibt zum Beispiel eine Seite, die ich ganz gut finde, aisafety.info auf Englisch, die ganz gut erklärt, was diese ganzen Probleme sind in Form von Fragen und Antworten. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass unsere Geschichten dann vielleicht auch erwähnt werden, verlinkt werden oder sowas. Genau wissen wir das noch nicht. Auf jeden Fall wird es die in irgendeiner Form dann auch zu lesen geben in der Öffentlichkeit.
Prima. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Und ich würde gern zum Schluss jetzt mit Ihnen nochmal weit in die Zukunft schauen. Mhm. Also, wie schätzen Sie das ein? Die Ebenbürtigkeit. Wann wird künstliche Intelligenz uns so weit ebenbürtig sein, dass wir uns als gleichwertig erachten?
Das ist eine nicht einfach zu beantwortende Frage, weil die Frage ist, was heißt gleichwertig? Man neigt so dazu, und die Diskussion wird immer wieder geführt, starke KI oder auf Englisch AGI, Artificial General Intelligence, also im Prinzip KI, die alles so gut kann wie ein Mensch. Ich halte das für ein ziemlich irreführendes Bild. Das ist auch wieder so ein anthropozentrisches, menschenzentriertes Bild. Denn warum sollte eine KI alles genauso können wie ein Mensch? Das macht gar keinen Sinn. Ein Bagger kann halt gut baggern, aber der kann nicht Spiegeleier kochen. Muss er auch nicht können. Nun versuchen wir tatsächlich aber trotzdem genau das gerade zu entwickeln. Nur das wird nicht funktionieren, denn wir werden mit Sicherheit nicht genau den Punkt treffen, wo eine KI all das kann, was ein Mensch kann, und all das nicht kann, was ein Mensch nicht kann. Das geht gar nicht, weil schon jetzt können KIs natürlich ganz viel, was wir nicht können. Zum Beispiel in Sekunden was Neues lernen, neue Erkenntnisse aufnehmen, blitzschnell Texte lesen, nichts vergessen und so weiter und so fort. Viel schneller denken als wir. Also die werden nie so sein wie wir. Und deswegen finde ich diesen Maßstab auch falsch. Wir haben jetzt schon in ganz vielen Bereichen KIs, die etwas besser können als Menschen. Ich behaupte mal, auch ein GPT-4 ist in ganz vieler Hinsicht übermenschlich gut. Also niemand auf der Welt, behaupte ich mal, kann all die Tests bestehen, die GPT-4 besteht. Also könnte man sagen, in der Hinsicht ist das schon übermenschlich. Aber natürlich kann es ganz viele Dinge nicht, die ein Mensch kann. Und ich glaube, es wird immer irgendwas geben, was Menschen können und KIs nicht. Insofern werden wir den Punkt, wo wir sagen, jetzt sind sie uns in jeder Hinsicht überlegen, vielleicht nie erreichen. Den Punkt, wo wir sie nicht mehr stoppen können, aber schon. Und der könnte viel früher liegen.
Karl von Wendt, wann gibt es das nächste Buch von Ihnen zu lesen?
Das nächste Buch zu diesem Thema wird im September erscheinen, im Aufbauverlag Virtua. Würde mich natürlich freuen, wenn da jemand reinschaut, aber es ist auch noch ein bisschen hin. Wer weiß, was bis dahin noch alles passiert. Also ich habe jetzt schon die Befürchtung, dass alles, was in dem Buch steht, ich habe da auch ein Nachwort geschrieben, wo ich das so ein bisschen in Beziehung setze zum aktuellen Stand der Technik, aber aktueller Stand der Technik heißt März und September könnte sein, dass wir da schon ganz andere Dinge wieder erlebt haben. Vielleicht ist auch jetzt erstmal ein halbes Jahr Ruhe, das würde ich mir durchaus wünschen, aber ich glaube es nicht so ganz. Also ich schätze mal, da sind auch noch einige Sachen in der Pipeline bei Google, bei Meta, bei vielleicht bei Amazon, bei anderen, keine Ahnung, sodass wir da noch mit einigen Überraschungen rechnen dürfen.
Wir leben in interessanten Zeiten.
Das auf jeden Fall.
Vielen Dank für das Gespräch und wenn es was Neues gibt, was zu besprechen wäre, sprechen wir weiter.
Ja, ganz herzlichen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir werden auf jeden Fall weiterhin viel zu diskutieren, viel zu besprechen haben.
Das war Karl Olsberg. Heute hier im Gespräch mit seiner bürgerlichen Identität als Karl von Wendt. Er hat schon zu Hochzeiten der symbolischen KI im vergangenen Jahrhundert zu Expertensystemen promoviert. Heute ist er neben vielen anderen Aktivitäten auch als Autor fantastischer Literatur bekannt. Sein aktueller Roman mit dem Titel Virtua, über den wir auch im Podcast sprachen, ist mittlerweile erschienen. Sie erhalten Virtua bei der Buchhändlerin Ihres Vertrauens und wir haben natürlich in der Folgenbeschreibung dieser Podcast-Episode darauf verlinkt. Redaktion und Aufnahmeleitung lagen diesmal bei Carsten Wendland, redaktionelle Assistenz bei Robin Herrmann. In der kommenden Woche spreche ich mit Sebastian Rosengrün. Der Philosoph kodiert selbst Programmiertexte und arbeitet an der Code University in Berlin. Mit ihm spreche ich über Wechselwirkungen zwischen KI und Gesellschaften, sein Buch zur Einführung in die KI und auch über unsere eigene Identität im Spiegel potenziell zukünftig bewusster KI-Systeme. Ich freue mich, wenn es Ihnen wieder gefallen hat und auch diese Folge ein Beitrag für Sie war, KI-Bewusstsein etwas mehr zu entmystifizieren. Bleiben Sie gesund, hoffnungsvoll und gestaltungsstark. Das war Ihr und Euer Carsten Wendland. Bis bald.